Ich lese uns heute Abend einen längeren Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes, und zwar Vers 17 bis Ende des Kapitels, bis Vers 30. Es geht um die Freude im niedrigen Dienst, von dem wir gesprochen haben, auf der Ebene der Möglichkeit der Begegnung untereinander, wo wir eben Freudigkeit erleben, Freude geben und Freude empfangen, aber auch Trost. Und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch zu sorgen weiß. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hat nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank. Aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit nach der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Also der Apostel Paulus macht den Philippern deutlich und somit ja allen Gläubigen, dass dieser Dienst am Evangelium, diese Dienstebene, von der wir ja auch sprachen, auf der wir die Handreichungen Jesu empfangen und auch gegenseitig Handreichung geben können, viel Wunderbares mit sich bringt, nämlich Freude trotz äußerer Begrenzung äußeren Leides und auch Trost. Der Apostel Paulus zeigt also seine Gesinnung hier, nämlich die Gesinnung, die er von dem Herrn hat, die Gesinnung Jesu in seinem Dienst am Evangelium. Er verschonte sich selbst nicht, der Herr. Er gab sein ganzes Leben für uns hin. Und so zeigte der Apostel Paulus auch diese Gesinnung Jesu, dass er sich um des Evangeliums willen, um des Auftrags willen, um der Freude willen, ein Kind Gottes heißen zu dürfen, auch nicht verschonte. Er nahm die Trübsalen an, er nahm die Gefangenschaft an und er sagt, ich freue mich darin, trotz alledem. Und ihr solltet euch auch freuen, wenn ihr daran denkt, warum ich hier im Gefängnis bin, warum ich dieses Leid auf mich nehmen musste, nämlich damit ihr die frohe Botschaft empfangen konntet. Ihr solltet euch freuen, nicht auf das Leid schauen, sondern auf das Ergebnis. Es ist die Gesinnung Jesu, äußerlich Leid zu tragen und dennoch Freude zu verbreiten. Jesus schonte sich nicht bis zum Tode am Kreuz, so haben wir ja wiederholt gelesen. Paulus zeigte also in seiner Hingabe und in seinem Dienst vor dem Herrn, dass er in Wahrheit nichts zu verlieren hatte, selbst wenn er wegen des Dienstes am Evangelium augenscheinlich Nachteile erdulden musste, körperliche Not hinnehmen musste. Für ihn war allerdings das Leben Jesu größer als die äußeren Bedrängnisse. Er sagte ja, Sterben ist mir sogar Gewinn, denn weil Christus mein Leben ist. Und dieses Leben ist größer als alle äußeren Bedrängnisse. Und diese Freude wollte eben der Apostel auch den Philippern neu vermitteln und sagen, darüber solltet ihr euch freuen. Ich freue mich darüber. Und ihr solltet euch auch freuen, mit mir gemeinsam. Ein wahrer Nachfolger Jesu sucht also immer den Segen für andere. Paulus sprach ja auch hier und sagt, wenn ich auch geopfert werde, beim Opfer und priesterlichen Dienst eures Glaubens, so steht es in der Interlinear-Übersetzung, dann freue ich mich, selbst wenn ich geopfert werde, über diesen Dienst. Obwohl ja Paulus in Not des äußeren Lebens geraten war, freute er sich mit der Gemeinde zu Philippi mit, dass es ihr gut ging, dass es ihr gut ging und dass sie in der Nachfolge Jesu nach wie vor standen. In diesem Leidensdienst, so können wir sagen, den er hatte und den er tat, ging es ihm dennoch innerlich wohl und der Apostel zeigte, wie wertvoll alle Seelen der Menschen und besonders der Gläubigen sind. Wie wertvoll. Es lohnt sich, um anderer Willen das eigene Leben zu verlieren. So wertvoll sind die anderen. Es lohnt sich, um anderer Willen das eigene Leben zu verlieren. Hier gilt dasselbe für alle wahren Nachfolger, was von dem Herrn geschrieben ist, nämlich im Hebräerbrief, da steht, obwohl er Freude in seinem Leben hätte haben können, erduldete er das Kreuz. Wir können also sagen, obwohl Paulus und alle Diener Christi sich ihres Glaubens an Gott erfreuen hätten können und in dieser Welt ein beschauliches, ruhiges Leben hätten führen können, erduldeten sie die Verfolgung, die Bedrängnis, dieses Gefängnis, in dem er war, diese Verachtung, weil die Seelen, an denen er arbeiten durfte, wertvoller waren als das, was er dort erduldete. Er opferte gleichsam sein Leben für andere, damit auch diese ewig gerettet werden könnten. Sie sollten durch den Glauben an Jesus Christus herausgerissen werden aus ihrer Finsternis, aus ihrem Tode. Das Opfer des Apostel Paulus beinhaltet nicht nur die Verkündigung des Evangeliums an allen Orten, sondern auch die Arbeit der Fürsorge an den Gläubigen. Nicht nur die Verkündigung, sondern auch die Fürsorge, damit sie nicht wieder, die Jesus angenommen haben, zurückfallen. Sein Opfer betraf also beides. Ich opfere mich gern, nehme Schwierigkeiten in Kauf, wenn ich nur das Evangelium den anderen sagen darf. Aber ich will die Schwierigkeiten auch in Kauf nehmen, um sie weiter zu unterrichten und Fürsorge zu halten, dass sie an Jesus bleiben. Das Opfer hieß, er war immer für sie da. Selbst aus dem Gefängnis dachte er an diese neu gegründete Gemeinde in Philippi. Er war immer für sie da, um ihnen Jesus Christus als den alleinigen Herrn, den alleinigen Heiland und das wahre Leben stets groß zu machen. Das war sein Anliegen. Und das ist auch das, was der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schrieb, 1. Johannes 3, Vers 16. Wenn wir das im Kontext mal lesen, also im dazugehörigen unterstreichenden Text, 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben lassen. für die Brüder. Das ist die Liebe und die Fürsorge durch das neue Leben aus Gott. Die Liebe zu den kostbaren Seelen, die Liebe zu den Brüdern, zu den Schwestern, zu den Gläubigen, aber auch zu der verlorenen Welt. So, dass das eigene Leben dabei geopfert werden kann, wenn nur andere den Weg zu Jesus finden und dabei auch bleiben. Diese Freude im niedrigen Dienst bewirkt große Dankbarkeit und Hingabe bei denen, die die frohe Botschaft hören und sehen. Sie wollen diesem nacheifern und sie staunen darüber, dass es so etwas gibt, dieses Opfer, und fragen nach, wie kommt es dazu, wer gibt dir die Kraft, warum tust du das? Einmal im Monat dürfen wir in ein Altenheim gehen, Lazarus in Berlin, an der Bernauer Straße. Und wir versehen den Dienst schon weit über 4 Jahre. Und da ist ein Pastor, der das so irgendwie am Rande mit begleitet. Er ist zwar nicht so ganz einverstanden über den evangelistischen Dienst, den wir so tun, weil er von seinem Denken ja davon ausgeht, wenn jemand getauft ist, ist er schon gerettet, dann, oder Kirchenmitglied ist, dann ist alles in Ordnung. Warum muss man immer wieder zur Entscheidung aufrufen? Aber er interessierte sich so für den Dienst, dass er jemand fragte, warum macht der Bruder Schmidt denn das? Dass der einfach hierher kommt und immer das Evangelium verkündet. Der hätte doch auch noch anderes zu tun. Warum macht er das? Der kriegt ja auch nichts dafür bezahlt, dass er das macht. Und dann war die Antwort, weil er sieht, dass viele Menschen noch nicht bereit sind für die Ewigkeit. Und das nahm er so zur Kenntnis. Das ist das, was wir als Kinder Gottes innerlich als Auftrag empfinden. Und dieser Dienst löst auch bei anderen, und wir sehen das an den Gesichtern und hören das an den Worten der Älteren, die dort das Evangelium hören, Dankbarkeit und Freude aus. Und auch Hingabe, dass nach einigen Versammlungen dann jemand sagt, ja, ich will auch Jesus folgen, ich weiß, wo ich hingehe, ich gehe zu Jesus. Und das macht uns dann froh, solch ein Dienst. Paulus sagt, ich freue mich mit euch allen. Und darüber sollt ihr euch auch freuen und zugleich mit mir freuen. Paulus freut sich, dem Herrn dienen zu dürfen und Frucht des Glaubens schaffen zu dürfen. Und die Philipper sollen sich in dieser gewonnenen Frucht des Glaubens beständig freuen und dabei bleiben. Und darüber, dass der Herr solche Gefäße wie diesen Apostel gebraucht hat, der sein Leben für die anderen hingab, der gerne Schläge und Gefängnis in Kauf nahm, wenn es doch nur anderen gut geht durch die Verkündigung des Evangeliums. Sie sollten sich freuen und sie dankten auch Gott dafür. Denn Paulus wusste, und das wissen ja alle wiedergeborenen Kinder Gottes, dass die Menschen ohne Jesus Christus den Weg des Lebens nicht kennen. Sie leben in der Finsternis. Der Herr sagt es in Johannes 12, lesen wir mal das, was dort steht, in Vers 35. Der Herr sprach, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Der kennt den Weg nicht. Das wusste der Apostel Paulus auch. Das wissen alle Kinder Gottes auch, dass die Menschen den Weg des Lebens nicht kennen und wissen. Darum muss er ihnen gesagt werden und vermittelt werden, damit sie ins Licht treten können. Denn der Herr sagt auch hier in Vers 46, ich bin das Licht. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Mit anderen Worten, dass der Orientierung des Lebens empfängt. Und um diese Orientierung zu bekommen oder weiterzugeben, lohnt es sich, das eigene Leben einzusetzen und auch Leiden auf sich zu nehmen, wenn nur Orientierung zum wahren Leben bei dem Nächsten entstehen könnte. Wir erkennen hier für uns auch die Notwendigkeit des Dienstes zum Wohle des Nächsten, auch wenn es einen äußeren, augenscheinlichen Nachteil mit sich bringt. Auf der einen Seite gab es Gefängnis, leiblichen Mangel, Verachtung, Verkennung, Abgeschnittensein von den örtlichen Gemeinden. Aber auf der anderen Seite, sprach der Apostel davon, gab es Freude, Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung, Siegesgewissheit im Blick auf den treu fürsorgenden Heiland. Dieses Dienstzeugnis, um Jesu Willen dieses Zeugnis zu geben, sollte auch die Philipper neu ermutigen, Gleiches zu tun, wie am Anfang, weiter zu reden, obwohl die Anfechtungen da sind, von dem Heil, das sie empfangen haben, damit auch andere, die noch in der Finsternis leben, das Licht in Jesus erkennen, dass sie Liebe erfahren, dass sie Freude, Zuversicht und Hoffnung sehen, erfahren und annehmen und dass jeder dann die gleiche Kraft und Dienstgesinnung aus der Liebe Christi zum Nächsten empfängt und auch zuteil werden lässt. Aus dieser Erfahrung, so können wir sagen, dass die Freude, und ich betone dabei, im niederen Dienst, denn woanders gibt es keine Freude. Da gibt es dann, wie ist der Begriff, hatte ich heute gerade mit der Frau Jockenhöfer ausgetauscht, Streitkultur entsteht dann. Nur auf dem niedrigen Dienst gibt es diese Streitkultur nicht. Da gibt es dann nur Ausgleich, Versöhnung, Geben und Nehmen, Dankbarkeit und Frieden. Ansonsten wird es ja moderner Begriff heute, lebt die Streitkultur auf. Ja, man redet und redet gegeneinander, jeder will es besser wissen und schlussendlich kommt man doch nicht auf einen Nenner. Streitkultur. Aus dieser Erfahrung, also dass Freude im niedrigen Dienst und Leiden um des Evangeliums willen tatsächlich Frucht hervorbringt in den Gläubigen, schrieb ja der Apostel auch an Titus, seinen Begleiter, in Titus 2, Vers 7, in allem stelle dich selbst zu einem Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre und aller Ehrbarkeit. Bleibe also selbst niedrig, gebe dich selbst zum Vorbild, halte dich einfach auf dem Boden Jesu, da wo er Handreichung dir gibt, dann wird das andere auch zum Segen des Nächsten gereichen. Und an Timotheus schrieb der Apostel Paulus, leide mit als ein guter Streiter Christi. Bleib auf der Ebene des niedrigen Dienstes, da wo du auch leiden wirst. Leide mit. Versuche nicht dem Leid aus dem Weg zu gehen, sondern diene auf dieser Ebene dem Nächsten. Allerdings wenige sind bereit, Opfer zu bringen, auf dieser niedrigen Ebene einander zu dienen. Ich lese nochmal aus dem Philipperbrief, Vers 19 und 20. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Das heißt also, die Opferbereitschaft ist nicht da, des eigenen Lebens hinzugeben zugunsten anderer. die Zeit beschneiden zu lassen zugunsten anderer, das Geld zu opfern zugunsten anderer für die Ausbreitung des Evangeliums, das eigene Leben in die Waagschale zum Dienst an anderen zu werfen. Das ist bei vielen nicht da. Sie suchen nicht, was Christi Jesu ist. Sie suchen das Ihre, was Ihnen gefällt, was Sie gerne wollen, was Sie gerne wünschen, was Ihnen gut tut. Das suchen Sie. Der Apostel Paulus redet hier eine ganz klare Sprache. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was er hier genannt hat, im Blick auf Timotheus und auch die anderen, das geschah und geschieht zu jeder Zeit. Darum bedarf es der Prüfung, wie sieht meine Nachfolge Jesu aus? Bin ich opferbereit? Der Apostel machte die Erfahrung, dass wenige da sind. Viele sind da, die glauben an Jesus, aber wenige sind da, die das Opfer der Weiterverkündigung bringen wollen. Denn viele fragen so etwas: Was wird mir dafür? Was habe ich eigentlich davon, wenn ich das tue? Ich entsinne mich an Missionsgespräche, dass dieser und jener meinte, er müsse in die äußere Mission gehen, wandte sich an das Missionswerk Mitternachtsruf, stellte sich vor, und dann hatte man ja einige Fragen gestellt. Was stellst du dir als Missionar vor? Was denkst du, dass du tun wirst? Und was möchtest du zur Verfügung gestellt haben? Da kamen so manche Wünsche heraus. Natürlich, am liebsten, ich hätte dort einen Wohnwagen, dann wäre das und das drin und so weiter. Und natürlich, dann gehe ich mit der Bibel unterm Arm und ein bisschen Literatur von Haus zu Haus und so weiter. Aha, ein Wohnwagen, ja natürlich auch für die Familie und das, vielleicht auch ein kleines Häuschen. Wissen Sie, Sie sind nicht geeignet für die Mission. Die hat man wieder nach Haus geschickt. Ja, die Vorstellung, ja, mir muss es da erst mal gut gehen. Opfer ist gefragt. Opfer, eine Last für die Verlorenen ist gefragt. Dann ist der Ruf zur Mission recht. Oder manche sind gekommen zum Missionswerk, ja, die wollten natürlich mitarbeiten. Und dann war die Frage, wie hoch ist eigentlich das Gehalt hier? Die wurden gleich nach Hause geschickt. Mit dem Wort: In der Missionsarbeit wird nicht verdient, sondern gedient. Und man nahm sie nicht an. Das meint der Apostel Paulus, sie suchen das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Und das gibt es bis zum heutigen Tag. Und da muss man sich selbst auch immer wieder überprüfen, ob man nicht in der Gesinnung plötzlich gewechselt hat und sucht auch das eigene, statt das, was Christus angeht und was er will, dass wir tun. Das Opfer des eigenen Lebens in Kraft, Zeit und Geld für den Nächsten erscheint manchen zu groß. In der Interlinearübersetzung lautet der Vers 20 so: Ich habe keinen Gleichgesinnten derart, dass er ohne Falsch eure Angelegenheiten besorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das Jesu Christi ist. Bei vielen, auch bei den Gläubigen, ist mit dem Dienst am Nächsten eine persönliche Hoffnung verbunden. Eine Hoffnung verbunden, die lauten kann: Geld, Ehre, Anerkennung, Herrschsucht. Eine persönliche Hoffnung: Wenn ich den anderen was tue, dann erwarte ich auch was von ihnen. Ja, viele schenken oder geben dem Nächsten etwas, um diese Menschen an sich zu binden, eine Gegenleistung zu erwarten, dass sie durch die anderen gesegnet werden. Ja, ich habe ihm was Gutes getan, aber der hat mir nichts getan, also tue ich ihm nichts Gutes mehr. Das ist dann das Resümee. Aber das ist nicht der Weg des Glaubens. Das Urteil über solche wird, so wie bei dem Diener des Elisa, dem Gehasi, die Handlungs- und Dienstunfähigkeit mit sich ziehen. Das Urteil wird dann die Dienst- und Handlungsunfähigkeit sein. Sie tun dann vielleicht noch dies und das in einer zweiten Wahl des Auftrages, es bringt aber keine Frucht mehr. Sie werden nur noch eine Belastung für andere in ihrem Tun, aber keine Freude. Sie sind nicht mehr aufrichtig in ihrem Wesen und in ihrem Wort. Ich lese uns mal dieses Beispiel aus 2. Könige 5, wie es dem Gehasi ging. Ihr könnt euch vielleicht entsinnen an diese Begebenheit. Da war der syrische Hauptmann, er war krank, er hatte Aussatz und er hörte durch eine jüdische Magd, dass in Israel ein Prophet ist, ein Prophet Gottes, der in der Kraft Gottes ihm auch helfen könne. Und er soll doch mal nach Israel gehen zu diesem Elisa. Dieser Naaman kam ja dann nach Israel, fand auch diesen Elisa und ihm wurde gesagt, er solle sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und dann würde er gesund von seinem Aussatz. Und siehe da, es geschah. Er wurde gesund. Und als Naaman das sah, ging er zu dem Mann zurück, zu Elisa, und wollte ihn beschenken. Das lesen wir ab Vers 15 im 5. Kapitel, 2. Könige 5. Als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, und das ist ja die Gesinnung Christi, die hier auch zum Vorschein kam, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Ich nehme für diese Gabe nichts. Es ist Gott, der dich hier gesegnet hat. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde Last, so viel 2 Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Und in Vers 19, und er sprach zu ihm, nein, nein, das nehme ich ja nicht, zieh hin in Frieden. So, nun ging der mit seiner Gabe, mit seinem Geschenk wieder nach Hause. Und als er von ihm eine Strecke des Weges fortgezogen war, sagte sich der Diener Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat diesen Aramäer Naaman verschont, dass er nichts von ihm genommen hat, was er gebracht hat, so wahr der Herr lebt. Ich will ihm nachlaufen und mir etwas von ihm geben lassen. So jagte Gehasi dem Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, stieg er vom Wagen, ging ihm entgegen und sprach, geht's gut? Er sprach, ja, es geht gut, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim 2 von den Prophetenjüngern, gib ihnen doch 1 Zentner Silber und 2 Feierkleider. Das heißt also, er log, er wollte etwas haben für das Gute, das Naaman empfangen hat. Naaman sprach aber, nimm doch 2, der war großzügig, er war dankbar für das, was er erlebt hat, nimm doch 2 Zentner sogar. Er nötigte ihn und band 2 Zentner Silber in 2 Beutel und 2 Feierkleider und gab seinen beiden Dienern, die trugen's vor ihm her. Und als Gehasi an den Hügel kam, nahm er's von ihren Händen und legte es beiseite im Hause und ließ die Männer gehen. Und als sie weggegangen waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, woher, Gehasi, woher kommst du? Er sprach, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen, schon wieder eine Lüge. Er sprach zu ihm, bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann sich umwandte von seinem Wagen dir entgegen? Wohlan, du hast nun das Silber und die Kleider genommen und wirst dir schaffen Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte, Mägde. Aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deine Nachkommen alle Zeit. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Das ist das, sie suchen das Ihre. Und dadurch werden sie dienstunfähig. Dienstunfähig. Timotheus war nicht so gesinnt. Darum sprach Paulus von ihm, Timotheus ist anders. den werde ich zu euch senden. Er ist ein reiner Diener des Herrn. Und darum wollte Paulus ihn an seiner Stelle zu den Philippern senden, um sie im Namen Jesu mit dem Wort und mit der Tat und im Wesen Jesu zu segnen, ohne dass er einen Anspruch auf Gegenleistung stellte. Alle Zeit soll die Hoffnung auf die Fürsorge Gottes in unserem Herzen sein. Und davon sprach der Apostel auch. In Vers 24 lese ich noch einmal: Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Das Vertrauen in die Fürsorge des lebendigen Gottes ließ trotz der Trübsale bei dem Apostel nicht nach. Und er wusste, Gott hat noch mehr zu geben, als er mir schon gegeben hat. Alle Zeit will ich auf ihn trauen, egal wie mein äußerer Zustand sich entwickelt und aussieht. Ich traue alle Zeit auf ihn. In diesem Anspruch der Hoffnung, selbst noch einmal nach Philippi kommen zu können und sich vor Ort an dem Werk des Herrn erfreuen zu dürfen, was er dann bei den Philippern sah, bei der Gemeinde, darin liegt die Bestätigung, alle Zeit und unter allen Umständen hoffnungsvoll und siegesgewiss bleiben zu können und zu sollen. Alle Zeit. Keine Resignation soll in irgendeiner Weise im Leben eines Gläubigen Raum finden. Alle Zeit Hoffnung, alle Zeit Siegesgewissheit. Trotz der Gefangenschaft, in der er war, trotz der Absonderung von der örtlichen Gemeinde, ließ der Apostel Paulus keine Resignation aufkommen, sondern er lebte fortwährend in der Hoffnungshaltung. In der Hoffnungshaltung zum einen, dass der Herr ja gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, und zum anderen, dass auch das, was er gerade erlebt, immer zum Guten mitdienen muss. Wer im demütigen, niedrigen Dienst vor dem Herrn bleibt und ihm stets ihm die Ehre gibt als Siegesfürst von Golgatha, der redet in Wahrheit nie theoretisch, der redet in Wahrheit nie vom grünen Tisch, sondern er redet aus der erfahrenen Praxis, der da in der Hoffnung bleibt. Paulus konnte tatsächlich auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, in den Briefen, von dieser Erfahrung sprechen. Ich zitiere mal einige Stellen, 1. Korinther 1,4: Ich danke meinem Gott alle Zeit. Das ist ein Ausdruck der Hoffnung, alle Zeit. Oder 2. Korinther 2,14: Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt, alle Zeit. Ausdruck der Hoffnung. 2. Korinther 4,10: Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben des Herrn Jesu an unserem Leibe offenbar werde, alle Zeit. Das ist die lebendige Hoffnung, keine Resignation. 2. Korinther 5,6: Wir sind getrost alle Zeit. Und im 6. Kapitel, da lese ich mal Vers 4 bis 10, weil das auch so gewaltig ist, was er alles erlebt hat und trotzdem sagen konnte, wir sind fröhlich alle Zeit. 2. Korinther 6. Ab Vers 4. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Alle Zeit ein Ausdruck der Hoffnung. Hier wurden viele schwierige Punkte genannt, die wir nicht gerne haben als Gläubige. Dinge, die uns äußerlich zu eng werden, die uns knechten, die uns in Situationen bringen, die uns überhaupt nicht gefallen. Und doch alle Zeit fröhlich. Andere reich machen, obwohl man selber arm äußerlich erscheint. Der Apostel Paulus war auch materiell arm. Er gehörte nicht zu den Wohlstandschristen. Er hatte oft Mangel äußerlich. Und doch machte er durch dieses Leben der Hoffnung andere reich. Er machte sie froh. Und er sagte, in Wahrheit habe ich dennoch alles. In Epheser 5, Vers 20 durfte er deswegen so schreiben. Sagt Dank alle Zeit und für alles. Das ist das Leben der Hoffnung. Denn dann bleiben wir hier und einst droben bei dem Herrn alle Zeit. Dann bleiben wir auch hier alle Zeit bei ihm. An die Thessalonicher schrieb er so, 1. Thessalonicher 4, 17, ihr werdet alle Zeit bei dem Herrn sein. Und dieses alle Zeiten bezieht sich nicht nur auf die Ewigkeit, sondern auch hier, wenn wir in der Hoffnung zum Herrn und seiner Kraft und seiner Fürsorge leben. Darum die Freiheit, so 1. Thessalonicher 5, 15, alle Zeit dem Guten nachzujagen. Und Vers 16, seid alle Zeit fröhlich. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief im 3. Kapitel, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist. Sagt es gerne alle Zeit. In Hebräer 13, Vers 15 auch noch hinzugefügt, lasst uns opfern durch ihn, durch Jesus, das Lobopfer Gott alle Zeit, zu jeder Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Die Freude im niedrigen Dienst vor Gott sagt uns also stets, wir sehen uns wieder. Wenn Paulus sagt, ich habe die Hoffnung und die Freude, dass ich auch noch zu euch kommen kann, weil ich weiß, der Herr kann alles. Das heißt, wir sehen uns wieder, wenn vielleicht nicht auf der Erde, aber in Ewigkeit. Wir gehören zusammen. Jesus Christus hat uns ja für das Leben in seiner Herrlichkeit erkauft und bestimmt. Und das, so wollte der Apostel sagen, macht uns bleibend froh. Also Freude, alle Zeit durch Hoffnung, alle Zeit. Aber auch die Tröstung kommt nicht zu kurz. Wir haben ja in dem zweiten Abschnitt gelesen, dass es hier um Epaphroditus ging, der krank war, ja, der todkrank war und sich viele Gedanken über ihn gemacht haben. Und die Philipper auch dachten, wird er nun wieder zu uns kommen können, wenn er so krank ist. Sie beteten für ihn. Paulus sagt, ich schicke ihn zu euch. Er ist wieder gesund geworden, damit ihr getröstet werdet. Auch ich will getröstet werden an dem, was ich von euch erfahre. Und auch das, was ich mit ihm, mit diesem Bruder, der mir beistand, erlebt habe und habe gesehen, wie krank er war. Ich will auch diese Tröstung für mich nehmen. Ich freue mich darüber, denn es sind viele, viele Dinge, wo ich getröstet werden muss. Das Glaubensleben in der Nachfolge Jesu ist äußerlich vielem Wechsel unterworfen. Vielem Wechsel. Es ist nie äußerlich, nie gleichbleibend und geradlinig. Was heute einmal gut ist, ein schöner Tag, kann morgen ein ganz mieser sein. Ein ganz mieser Tag. Heute wandle ich auf Höhen, ist alles so leicht, ohne Anfechtung. Am nächsten Tag kann ich kaum noch aus der Wäsche gucken vor Anfechtung. Es ist ein ständiger Wechsel in der Nachfolge, aber das ist äußerlich. Dieser ständige Wechsel soll nicht innerlich so sein. Es gibt zwar äußerlich Zeiten der Ruhe und der Erquickung, aber dann wieder Zeiten großer Not und Schmerzen, körperlicher Schmerzen, Anfechtung in der Seele. Gemeinde Jesu ist also darum nicht nur zum gegenseitigen Segnen durch die Kraft des Heiligen Geistes aufgerufen, sondern auch die praktische Tröstung vorzunehmen durch denselben Geist. Hierbei können ja auch schmerzliche Situationen des einen Tröstung für den anderen bedeuten. Dass man an dem anderen sehen kann, also an der schmerzlichen Situation des einen, mit welcher Kraft er sie erduldet. Das kann mich wiederum trösten, wie wunderbar hier dieser Bruder, diese Schwester durchgetragen wird. Ich erinnere mich immer wieder an dieses Zeugnis, das liegt sehr lange zurück, einer gelähmten Frau, einer jungen Frau, die verlobt war und wollte heiraten. Und plötzlich stellte sich eine fortschreitende Lähmung in ihrem Körper ein. Schrittweise natürlich platzte ihre Zukunftsgedanken, der Verlobte trennte sich von ihr, denn mit so einer Frau meinte er, sein Leben ja nicht teilen, die zunehmend gelähmt war. Aber je mehr sie gelähmt war, desto stärker setzte sie ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott. Ihre Lähmung nahm so zu, dass sie kein Glied mehr bewegen konnte. Sie konnte nicht sprechen. Und wenn sie etwas gefragt wurde, konnte sie nur noch mit den Augenwimpern klappern und irgendwie ein Zeichen geben, dass sie es verstanden hat. Aber ihre Hoffnung zu Jesus Christus war so stark, dass Menschen an ihrem Bett zum Glauben kamen. Man schickte andere kranke Menschen, die vielleicht manchmal tobten, in ihr Zimmer hinein und da wurden sie ganz ruhig. Und andere beneideten diese Frau um diesen Frieden und wurden getröstet über ihr kleines Leid, das sie erlebten. Somit wird also Tröstung auch praktisch, selbst durch Leiden anderer, wie sie durch die Kraft Jesu tragen können. Hoffnung zur Überwindung. An die Korinther schrieb ja der Apostel Paulus im 2. Korinther 1,6: Ist es Trübsal, was wir erdulden müssen, dann geschieht es euch zu Trost und Heil. Wenn wir Trübsal erleben, dann geschieht es euch zum Trost und Heil, welches Heil sich beweist, so ihr leidet mit Geduld, wie wir leiden. Wenn ihr also an uns seht, wie wir getröstet werden, dass der Herr uns nicht verlässt und untergehen lässt, dann dürft ihr auch getröstet sein in eurem kleinen Leiden. Denn in dieser Phase des Leidens soll uns ja die geistliche Tröstung anzeigen, dass Jesus Christus uns nicht allein gelassen hat. Paulus schrieb ja dann auch, wir trösten, warum sind wir in dieses Leiden gekommen? Damit wir getröstet werden und mit diesem Trost auch wieder andere trösten können. Also schwierige Situationen in unserem Leben sind eine wunderbare Schule der Erfahrung des Trostes Gottes, um damit wieder auch anderen praktisch dienen zu können. Deswegen ist es wichtig, auch die äußeren Begrenzungen, das Auf und Ab äußerlich anzunehmen aus Jesu Hand, damit wir nicht schwach werden im Glauben, sondern sogar dem Nächsten dienen können. Denn Jesus sieht ja unsere Situation, in der wir sind, und er arbeitet an dem sichtbaren Sieg und an dem Überwindungstriumph, den er offenbar machen will, für uns, an uns, durch uns. In jeder Hinsicht soll das Leben des Gläubigen ein Zeugnis des vollbrachten Sieges Jesu sein. Des Sieges über die Macht der Finsternis, über die Macht des Bösen. Die Tröstung auf die nie zu spät kommende Hilfe, dass wir also wissen, Gott kommt nicht zu spät. Er kommt nie zu spät, niemals. Er kommt aber dann, wenn es richtig ist, wenn es nötig ist, ja. Diese Tröstung, von der spricht auch der Herr in Johannes 16, Vers 22, im Blick auf seine Person aus. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Also mit Traurigkeit, weil er gesagt hat, ich gehe weg von euch jetzt, nicht? Dieser Weg nach Golgatha. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Der Herr begegnet uns also immer wieder. Wenn er sagt, jetzt seid ihr in einer traurigen Phase, weil ihr mich eine Weile nicht sehen werdet, physisch, äußerlich, ja, ich gehe nach Golgatha, ich werde sterben, das hängt damit zusammen, werde ich euch aber wiedersehen. Und dieses, ich will euch wiedersehen, ich werde euch wiedersehen, das trifft zu im Leben eines jeden Gläubigen. Das ist der Zuspruch mitten im Leid, der Herr wird dich wiedersehen, du wirst den Herrn wiedersehen, er wird dir aufhelfen. Diesen Trost gab also auch hier der Apostel Paulus den Philippern weiter, indem er Epaphroditus zu ihnen sandte. Jesus sagt, ich werde euch immer, immer wiedersehen. Eure Gotteskindschaft wird immer wieder aufs Neue bestätigt. Und der Herrschaftsanspruch der Welt wird nicht über euch kommen. Wenn auf der einen Seite der Apostel Paulus im hohen Maße ja erfuhr, was Gott der Herr zu Ananias über sein Glaubensleben, also über das Glaubensleben von Paulus sagte, nämlich, ich will dem Paulus zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen, wurde er doch auch durch die Erfahrung mit dem Wort des Herrn, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, getröstet. Also beides gehörte zusammen. Er soll erfahren, wie viel er leiden wird um meines Namens willen, aber ich werde ihn nicht verlassen noch versäumen. Das gehört immer zusammen und diesen Trost sollen wir den anderen auch weitergeben und für uns selber in Anspruch nehmen. Dieser Epaphroditus war ja ein Abgesandter von der Gemeinde zu Philippi. Er kam ja aus Philippi und er brachte zur Notdurft des Apostel Paulus eine Gabe, eine finanzielle Gabe, damit er sich versorgen konnte dort in Rom. Aber nun, während er bei Paulus war in Rom, wurde er krank, ja also sehr krank, fast todkrank. Und der Apostel betete ja wohl für ihn und wie andere auch in Philippi, die dann hörten von dieser Krankheit und nun wurde dieser gesund. Paulus wurde getröstet durch diese Gabe der Philipper und nun sandte er diesen Bruder zurück, damit auch die Philipper getröstet werden konnten in ihrer Traurigkeit. Ganz praktisch. Er hätte ja sagen können, es geht ihm gut, lasst mal gut sein, ihr könnt wieder froh sein. Nein, er schickte ihn sichtbar hin, damit sie sich ein Bild davon machen können, es geht ihm tatsächlich gut. Jetzt sind wir wirklich getröstet. Jetzt sehen wir, dass es ihm gut geht. Gott kommt immer wieder den Seinen entgegen. Auch dem Elia, der war ja sowas von verzagt. Sowas von verzagt, weil er nicht gleich die Frucht seiner Predigt sah. Die Leute in Israel sahen zwar die großen Wunder, die geschahen auf dem Berg Karmel, aber augenscheinlich schien doch der Ahab und alle, die ihm anhingen und der Isabel noch mehr Macht zu haben, denn sie hat ihm angedroht, ich werde dich auch töten. Und viele hatten sich nicht bekehrt aufgrund dieser Predigt. Und dann lief er in die Wüste und weinte und sagte, ach Herr, es hat keinen Zweck. Ich bin traurig, bin sehr traurig. Nimm doch meine Seele weg. Ich will lieber aufgenommen werden in den Himmel, als dass ich hier noch weitermache. Ich bin nämlich nicht besser als meine Väter. Und deswegen mach doch ein Ende mit mir. Aber Gott war in der Nähe und tröstete ihn. Er tröstete ihn sichtbar, indem er Raben schickte und brachte ihm Fleisch und Brot. Eine sichtbare Tröstung. Ich lasse dich nicht verhungern. Ich bin da. Hier der sichtbare Beweis. Die Raben kommen und sie bringen dir das. Ja? Und er wurde gestärkt durch diese Speise, so dass er bis zum Horeb laufen konnte. und dort eine Begegnung neu mit seinem Gott hatte und neue Aufträge kriegte, die er dann ausführen durfte. Trost, praktischer Trost, den Gott bereithält. Diesen Epaphroditus also, durch den ja Paulus göttlichen Trost empfangen hat, durch diese Gabe von den Philippern, den sandte er nun zur Tröstung zurück zu seiner Gemeinde, damit auch sie getröstet werden in aller ihrer Trübsal. Dieser Name Epaphroditus drückt ja zugleich die Wohltat aus, die der Apostel empfand durch diese Handreichung, die er bekommen hat, nämlich Epaphroditus heißt liebreizend oder Schönheit. Liebreizend. Die Handreichung Gottes sind immer lieblich. Sie sind liebreizend. Sie umschmeicheln uns. Sie trösten uns. Sie richten uns auf. Das ist das Wesen Jesu. Und wir sollen damit rechnen. Und Paulus, ich sagte es vorhin, alle Zeit stand er in dieser Hoffnung. Auch wenn sie im Moment noch nicht erfüllt war. Aber er wusste, Gott wird sie erfüllen zu seiner Zeit. Und sie kam dann auch. Die Gläubigen zu Philippi hatten nicht nur von dem Krankheitszustand gehört, sondern sie waren auch sehr betrübt, dass es bis zum Tode gehen sollte. Und dass ihr geistlicher Vater, Paulus, im Gefängnis war. Darüber waren sie auch sehr besorgt. Mitten in den Anfechtungen in Philippi, die sie erduldeten, kamen auch diese Traurigkeiten noch hinzu. Aber der Apostel gab ihnen nicht nur irgendwie ein einfaches Trostwort, sondern zeigte die Tröstung praktisch, wie wir es schon sagten. Er führte ihnen diesen Bruder gesund vor Augen. Er sprach auch von ihm in hohen geistlichen Tönen. Und sagte, er ist mein Gehilfe, mein Mitstreiter am Evangelium, seid bitte getröstet. Er ist meiner Notdurft Diener gewesen. Er ist doch auch euer Gesandter zu mir gewesen. Denkt einfach an diese Freude und dann schaut ihn an, wie es ihm jetzt geht. Seid bitte getröstet. Tröstung muss also etwas Wichtiges und etwas Wertvolles sein, damit eine echte Hilfe entsteht. Ausdrücke wie Kopf hoch, es wird schon wieder, reichen nicht aus. Ist kein Trost. Das ist kein Trost. Es fehlt dabei nämlich die Beweisung der Tat. Ein echter Trost ist gepaart mit Tat. Und das wusste der Apostel Paulus aus eigener Erfahrung. Wenn er getröstet wurde, war die Tat dabei. Elia wurde getröstet, war die Tat dabei. Und so musste er auch, wenn er den Philippern Trost zusprach, die Tat walten lassen. Trost muss also in der praktischen Zuwendung durch das Wesen in der Tat spürbar werden. Wenn Gottes Tröstung nur in Worten ständen für uns und nicht im Beweis seiner Gegenwart, seiner tatkräftigen Hilfe, dann würde die Gemeinde Jesu, dann würden wir in den Anfechtungen der Zeit untergehen. Wenn wir nicht die praktische Hilfe erfahren würden, nur das Trostwort hätten. Nein, wir müssen es praktisch erleben und ich kann das so sagen, ich freue mich, auch vor der Freizeit haben wir das wieder neu erlebt, in einer Situation, die uns sehr stark beschäftigte, um die wir gebetet haben, und dann auch in ein Gespräch kam darüber, sind wir ganz praktisch getröstet worden. Es hätte uns nicht geholfen, wenn einer gesagt hätte, na ja, nun Kopf hoch, nun sieh mal zu, das wird schon alles gut. Wir bekamen einen praktischen Hinweis, einen praktischen Zuspruch. Und somit konnten wir, sagte ich dann zu meiner Frau, viel getrösteter hier in die Freizeit fahren. Sonst wären wir mit dieser Last, die auf unserer Seele lag, hierher gekommen. Wir sind praktisch getröstet worden. Gott hat es getan. Wir sind durch die Wohnung gelaufen und haben immer nur gedankt. Wir sind uns morgens wieder begegnet nach dem Schlaf. Ist es nicht wunderbar, was der Herr gemacht hat? Dann begegnet man uns wieder Mittag. Ist es eitel eine Gnade? Ist da wunderbar? Wir konnten uns nicht beruhigen. Am nächsten Tag auch wieder. Wir waren getröstet durch die Praxis, von der ich jetzt nicht gerade ausführlich reden will, die uns widerfahren ist durch göttliche Fügung. Er lenkt die Herzen wie Wasserbäche, um uns praktisch zu trösten. Hätten wir das nicht, würden wir in den Anfechtungen untergehen. Göttlicher Trost ist immer erfahrbar und spürbar. Entweder durch einen besonderen tiefen Frieden im Herzen, wenn die Not um uns herum uns gängeln will, oder in der Veränderung der schwierigen Situation. Ist immer erfahrbar, tiefer Friede oder Veränderung der Situation. Im Psalm 4 heißt es ja auch schon, Vers 2 und 9, du tröstest mich in Angst. Und dann die Konsequenz daraus, Veränderung der Situation, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Das ist Trost, ja. Du tröstest mich in Angst und ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Frieden im Herzen. Trotz des gottlosen Wesens um uns herum, des Widerstreites in dieser Welt gegen den Glauben. Frieden im Herzen, das ist Trost. Oder lesen wir Apostelgeschichte 12, wo es ja um die Gefangenschaft des Petrus ging. Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Hoffnung war dort. Sie wurden getröstet, denn Petrus erlebte das. Nun weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet hat aus der Hand des Herodes. Trost, sichtbarer Trost. Er wurde genau zu der Tür der Beter geführt. Man hätte ja vielleicht ihm auch mal eine Nachricht oder der Gemeinde eine Nachricht von Ferne zukommen lassen. Aber der Engel führte ihn genau dorthin, um den sichtbaren Trost zu geben. Ihr habt gebetet, seht, hier ist er. Dann konnte er wieder weiterziehen. Aber sie waren getröstet. Paulus zeigt also diese praxisbezogene Wechselwirkung der Tröstung untereinander im Vers 28 so auf, indem er ja betont, ich habe ihn eilend zu euch gesandt. Also nicht langsam und mal bei Gelegenheit, sondern eilend, ja. Praxisbezogene Tröstung, eilend zu euch gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und ich auch weniger Traurigkeit habe. Denn ich bin traurig, wenn ihr traurig seid. Wenn ihr dann aber fröhlich werdet, dann bin ich auch wieder fröhlich. Ja? Gesegnete Wechselwirkung in praxisbezogener Tröstung. Das sichtbare Erscheinen des Epaphroditus sollte also die Philipper neu ermuntern, auf den Herrn zu schauen, was er alles vermag und dass er wirklich alle Zeit trösten kann und segnen kann. In Lukas 2,25 heißt es, dass Simeon auf den, wie betete er im Geist, auf den Trost Israels wartete, auf den Trost wartete, ja. Und er erlebte dann auch den Trost, denn meine Augen, sagte, haben deinen Heiland gesehen. Ich bin jetzt getröstet. Er wartete auf diesen Trost und er bekam diesen göttlichen Trost. Und dieser Trost war ja nicht nur zeitlich, denn wenn Gott tröstet, reicht die Tröstung, dieser Dimension der Tröstung, bis in die Ewigkeit. Ich habe deinen Heiland gesehen. Dieser Heiland ist nämlich ein Trost im Blick auf die Ewigkeit, nicht nur auf die Zeit. Göttliche Tröstungen reichen über das Zeitliche hinaus. Darum in 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17 heißt es, schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns geliebt und gegeben einen ewigen Trost. Einen ewigen Trost, nicht nur einen zeitlichen Trost. Ja. Also Kinder Gottes sind dazu berufen, diesen ewigen Trost, den sie bekommen haben, auch weiterzugeben. Dass der Nächste nicht nur einen zeitlichen Trost empfängt, sondern darin den ewigen Trost verspürt und ihn auch gerne zulässt. Wir dürfen uns also immer wieder aufmerksam machen auf Jesu Leiden, Sterben und Auferstehen für uns, dass durch diese Tat wir gesichert sind in Ewigkeit. Denn das ist auch ein Trost, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Wäre er nur für unsere Sünden gestorben, nur in Anführungsstrichen, wären sie wohl getilgt, aber wir wären nicht in einen neuen Zustand der Bewahrung vor der Sünde gekommen, sondern wir hätten wieder von vorne angefangen, weiter der Sünde zu leben. Aber dadurch, dass wir nun das neue Leben der Auferstehung bekommen haben, haben wir eine neue Kraft, einen neuen Widerstand bekommen gegen die Sünde und haben einen ewigen Trost bekommen. Wir haben also nicht nur den Zustand der Befreiung von der Sünde erhalten, sondern die Erfahrung gemacht, dass wir plötzlich ein reines Gewissen vor Gott haben. Also das ist ja was ganz Gewaltiges. Ein reines Gewissen vor Gott. Gar kein Gefühl mehr, dass ich irgendwas was schuldig bin. Dass ich reines Gewissen, das kann man sich nicht erarbeiten. Das kann man sich auch nicht einreden. Sondern das ist der Trost Gottes. Nichts klagt mich mehr an. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott. Getröstet durch ihn, durch den Heiland, der alle Sünden getilgt hat. Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben, so steht es in Hebräer 13, Vers 18. Und dieser Trost soll ja letztlich auch das noch blinde Israel erreichen. Darum steht in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, dass ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn sie haben Zwiefältiges empfangen für ihre Sünden. Tröstet. Es geht also um diesen Trost auch. Den Trost gegenseitig untereinander trösten lassen von Gott, das gehört mit zusammen. Selig sind die Leidtragen, denn diese sollen auch getröstet werden. Ich denke da zum Schluss noch an diesen Lazarus, der krank war, der dort in der Nähe des Reichen saß. Er hatte einen zwiefachen Trost. Hunde kamen und leckten seine Wunden. Das ist ein bisschen in der Zeit. Aber in der Ewigkeit, da heißt es dann auch im Blick auf den Reichen, geht in die Pein und der wird getröstet in Ewigkeit. Hier wurde er schon getröstet, wenn die Menschen das nicht machten, dann ließ Gott im Hunde kommen. So wie bei Elia die Raben kommen, dass er getröstet würde. Und so wurden seine Schmerzen gelindert, aber dann in Ewigkeit erst recht. Epaphroditus litt unter seiner Krankheit zunächst bis an den Rand des Todes, aber er wurde ein Trost für die Glaubensgeschwister in der Heimat in Philippi. Seelsorgerliche Liebe zum Nächsten heißt also immer, ihm das Leben mit Jesus und das Ziel mit Jesus in der himmlischen Herrlichkeit vor Augen zu stellen, mit Wort und Tat. So wie es auch in Thessalonicher, 1. Thessalonicher 4, 18 heißt, im Blick auf die Wiederkunft Jesu tröstet. Tröstet euch mit diesen Worten. Und das Letzte in Psalm 94, der Psalmsänger sagt das schon, deine Tröstungen, Herr, sie ergötzen meine Seele. Darum lass dich trösten und tröste andere.